Ich habe heute ein Thema, ein Anliegen mit euch zu teilen. Da geht es um die Wohnung Gottes. Also die Frage eigentlich, wo wohnt Gott? Manchmal fragen das Kinder, gell? Mami, wo wohnt eigentlich Gott? Ja, dann, was würdet ihr sagen? Die erste Antwort, im Himmel. Was sonst? Das ist logisch. Himmel gleich Gott. Ja, im Himmel wohnt Gott. Ja, das ist so die erste normale Antwort. Auch im Psalm 2 steht es ja auch so. Gell? Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, und thronen und wohnen ist im Hebräischen das Gleiche, ja scharf. Der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Das ist nicht, weil Gott ein Spötter ist, sondern umgekehrt. Das sind Menschen, die wollten ihn absetzen, also vorher in den Versen vorher, und wollen Gott irgendwie rausschmeißen aus dem Universum oder so. Und da muss Gott dann doch lachen. Er sagt, das geht ja gar nicht. Findet er irgendwie dann doch lustig fast schon wieder. Und da steht aber auch, der im Himmel wohnt. Der im Himmel wohnt. Im Neuen Testament ist einmal ein schöner Lobpreis von Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 6, also ganz am Ende von dem 1. Timotheusbrief. Da gibt er Gott die Ehre, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Also da bei Luther heißt es, glaube ich, wo kein Mensch hinkommen kann. Also da Himmel und der Wohnort Gottes, Wohnsitz Gottes, das ist so weit weg, das ist unzugänglich, das ist also ganz, ganz weit weg. Und so fühlen sich auch viele Menschen. Es gibt ja mehr Menschen auch in unserem Land, die glauben, dass es Gott gibt, als die in eine Kirche oder Gemeinde gehen. Ja? Oder wenn du sie fragen würdest, glaubst du an Jesus, wissen sie nicht. Aber ich glaube, es ist mal befragt worden, es könnte um die 50% Leute geben in unserem Land, die irgendwie an Gott glauben. Aber eben an den Gott, der letzten Endes im Himmel wohnt und ganz weit weg ist von mir, von meinen Problemen, von meinen Fragen, von unserem Leben. Hier, dieses hier, was hat Gott mit der Fußballweltmeisterschaft zu tun? Ja? Oder was mit meinem Leben? Also Gott ist immer der unnahbare, ferne Gott. Ja, deswegen, wenn man das den Kindern sagt, dann müsste natürlich die Frage, nächste Frage sein, warum, was haben wir denn mit dem Himmel zu tun? Aber Gott liebte es von Anfang an, sich auf der Erde kundzutun. Er wandelte im Garten Eden. Er war unterwegs und Menschen hat die Menschen geschaffen, um mit ihnen in eine Beziehung zu treten. Und deswegen hat er sich auch immer wieder auf der Erde gezeigt. Eine ganz beeindruckende Stelle ist dabei, 1. Mose 28, wir lesen das jetzt nicht im Einzelnen, dort wird geschildert, wie Jakob fliehen muss vor seinem Bruder Esau, dem er ja den Segen des Vaters Isaak quasi hinterhältig gestohlen hat, geklaut hat sozusagen. Ja? Und kein Wunder, er muss abhauen, aber er ist dann doch sicherlich auch in der Frage, was bin ich für ein übler Kerl? Ich habe meinen eigenen Bruder betrogen, meinen Vater, den blinden Vater übers Ohr gehauen. Also er hatte sicherlich auch ein paar Selbstvorwürfe. Und jetzt liegt er da so mitten in der Gegend auf dem Weg ins Ausland und will abhauen. Und da erscheint ihm da in der Nacht diese Himmelsleiter, auf der dann Engelboten auf- und absteigen. Ja, diese wunderbare Geschichte, 1. Mose 28. Ja, faszinierend, wie Gott diese Brücke baut zu uns. Und dann kommt die Stimme Gottes. Und wenn ich jetzt Gott wäre, sozusagen, dann hätte ich als erstes gesagt, du da unten, also der große böse Zeigefinger, jetzt gehe ich mit dir ins Gericht und jetzt werde ich dir mal die Hosen stramm ziehen oder was auch immer man da sagen will. Du hast einen Bruder belogen, du hast schon immer und du bist so ein Fersenhalter, Jakob, der Name, ja, heißt auch so Fersenhalter, bist so ein hinterhältiger, linker Typ, was bist du für ein Kerl? Sagt Gott aber gar nicht. Ohne Vorwurf, ohne auf alles, was vorher ist, zu sprechen zu kommen, spricht er mit ihm über seine Berufung. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaak. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, zu einer mächtigen Nation machen. Ich habe dich erwählt. Haben wir ja über Gottes Erwählung auch vor ein paar Wochen gehört. Also ganz, ganz anders, wie wir Menschen vorgehen würden. Aber Gott macht das manchmal so, indem er uns erinnert an unsere Berufung, an unseren Adel als Kinder Gottes. Da kommen wir dann selbst schon auf den Dreh. Oh, das, was wir da gemacht haben, das passt da ja gar nicht dazu. Das passt überhaupt nicht dazu, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin, wie ich meine Arbeit da so schlecht und recht da auf die mich da durchmogle oder so. Wenn Gott mir plötzlich sagt, wer er ist und wer ich bin in seinen Augen. Das ist eine interessante Pädagogik Gottes. Na gut, das nur am Rande. Aber als er aufwacht, der Jakob, dann sagt er, dies ist Bethel, das Haus Gottes. Ja? Denn er hat festgestellt, Gott ist hier auf der Erde greifbar, nicht in jedem Augenblick, aber er kommt zu uns herab und er lässt sich hier blicken sozusagen. Er wünscht die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Himmel und Erde und zwischen Gott und mir. Und in der Folgezeit hat Gott sich immer wieder offenbart. Und dann hat er doch am Sinai dann ihnen doch diese Möglichkeit gegeben, eine Bundeslade zu bauen, so ein Zelt der Begegnung darüber zu spannen. Und in dieser Bundeslade waren diese Gesetzestafeln drin und dann nachher noch einiges mehr. Und dort wollte Gott ihnen erscheinen. Und das wird als im ganzen zweiten Buch Mose immer als Wohnung Gottes bezeichnet. Die Wohnung Gottes, die war im Lager oder beim Lager, vor dem Lager Israels, ja, immer die Wohnung Gottes. Und da erschien Gott mit seiner Herrlichkeit. Immer wieder kam diese Feuersäule, die Wolkensäule herab. Und immer wieder, wenn Mose in dieses Zelt der Begegnung ging, war plötzlich Gott da. Und das ist etwas ganz eigenartig, denn Gott war damit nicht festzunageln auf einen bestimmten Ort, sondern die zogen ja durch die Wüste, die zogen ja immer weiter, von Platz zu Platz. Und das war für damalige Verhältnisse ganz ungewöhnlich, denn die Gaben hatten ja irgendwelche Götter, aber die waren in einem Tempel, die waren an der und der Stelle und da wohnten die. Ja, die konnten nicht einfach verreisen oder so. Und Gott, der Gott Israels, Yahweh, das war ein mobiler Gott sozusagen, der war dynamisch, der konnte an verschiedenen Stellen sein Volk begleiten, die eine wandernde Wohnung Gottes unter den Menschen. Das ist ein ganz tolles Symbol, wie wir nachher sehen werden, im Neuen Testament auch wieder zeigt. Also Gott liebt es auf der Erde, quasi so eine Art zweiten Wohnsitz zu beziehen. So könnte man sich das vorstellen, dass er da nochmal so einen Wohnsitz hat. Und dann will doch der David eines Tages dem Herrn ein Haus bauen, diesen Tempel in Jerusalem. Eine ganz tolle Idee. Gott, ich will was für dich tun. Haben wir manchmal so Ideen. War nicht Gottes ureigenste Idee. Gott hat sich nie beklagt. In 2. Samuel 7 steht es im Vers 6, vielleicht können wir das kurz auch projizieren. Da sagt Gott auf dieses Ansinnen, also David sagt, ich will dir ein Haus bauen und das gibt's doch gar nicht. Ich wohne in so einem tollen Palast und du, der Gott, wohnt immer noch in so einem Zelt. Ja, das war die Hütte Davids, war das. Und dann kommt Gottes Antwort. Ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israel aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Und damit beklagt Gott sich nicht, sondern er sagt, für mich war das okay. Ich bin immer beim Volk, ich brauche keinen äußeren Palast. Und doch haben sie ihm dann letzten Endes diesen Tempel gebaut. Gott hat sich dazu gestellt, ganz mächtig auch, zum Tempel, den Salomo dann vollendet hatte. Ja, und hat dann sich dort niedergelassen. Die Wohnung Gottes ist immer da, wo seine Herrlichkeit ist. Immer da, wo diese Herrlichkeitswolke, vielleicht sogar sichtbar physisch wie im Tempel, im Zelt der Begegnung. Ja, aber zumindest als geistliche Realität, wo seine Herrlichkeit sich lagert, da ist die Wohnung Gottes. Und das ist natürlich schon auch das Geheimnis, auch im Neuen Bund später. Aber es gibt auch einen Grund, warum Gott da wohnt, im Tempel wohnt. Warum hat er sich denn da niedergelassen? Weil die Steine so schön waren, weil es so tolle Architektur war, so viel Gold, wir haben ja Unmengen an Gold da zusammengetragen. Ne? Nein, ich glaube, das liegt an dem, was im Vers 4 von Psalm 22 steht. Psalm 22, Vers 4 ist ja eigentlich der Leidenspsalm Christi, aber der beginnt mit diesem bemerkenswerten Gebet: Du bist heilig, Gott, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Der du wohnst im Lobpreis, in den Lobgesängen Israels. Da kommt Gott drin vor. Da lässt Gott sich nieder. Ich habe euch ja gesagt, Thronen und Wohnen ist das Gleiche. Da ist sein Thron. Wenn wir Lobpreis haben, dann bauen wir damit einen Thron. Und Gott liebt es, sich im Lobpreis niederzulassen. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig, dass wir damit die Gemeinschaft mit Gott auf eine ganz erstaunliche, geradezu unmittelbare Weise haben. Und das kann überall passieren. Wir lieben das natürlich in großen Kirchen oder auch in Gemeindehäusern. Ja? Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir waren mit einer Gruppe von Jugend mit einer Mission in Frankfurt gewesen, in der Kaiserstraße, da wo der Hauptbahnhof ist. Und da geht ja diese Kaiserstraße weg. Und Kaiserstraße ist in Frankfurt der Inbegriff für Rotlichtviertel. Ja? Also da wird am meisten Geld im Bereich Rotlicht umgesetzt. Ja? Und die Leiter dort, der Keith Warrington und seine Frau, die als Mitarbeiter da gekommen sind, die hatten davor, dort einen Einsatz zu machen, weil Gott ihnen das gezeigt hat. Dort sollen sie hingehen. Ja, und dann ganz motivierte junge Leute. Aber du, da kommt dir eine Menge Finsternis entgegen. Ja? Und abgesehen davon, was weiß ich, Verführung, Anfechtung, was weiß ich, kann alles Mögliche sein. Man geht da nicht einfach so hin. Ja? Und was haben die gesagt? Wir werden uns jetzt erstmal vorne in der Kaiserstraße in einem großen Kreis hinstellen. Ja, 40 Leute ungefähr waren das. Und wir werden erstmal Lobpreis haben. Ja? Und dann wurde da der Herr erhoben, ja, und die haben gesagt, guckt nicht nach außen, drumherum sind Flaschen geflogen oder hey, seid voll verrückt, was macht ihr hier? Ja, aber wir konzentrieren uns jetzt einfach auf den Herrn und hier ist jetzt der Thron Gottes. Ja. Lobpreis gemacht und das verwandelte sich die Atmosphäre und die Gegenwart Gottes war plötzlich da. Ja, und plötzlich, man konnte eine Stecknadel fallen hören, darüber, dass dort die Gegenwart Gottes war. Und dann kann man auch ganz anders predigen und das Wort sagen. Ja? Aber das nur als Beispiel dafür, Gott ist dynamisch, Gott ist mobil, Gott ist nicht auf einen Ort festzunageln. Ja? Aber er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Später wird dann gesagt, er wohnt in Jerusalem, er wohnt im Berg Zion. Und das ist schon auch was Besonderes, wenn man da ist. Ich hatte ja, dadurch, dass meine Frau mich fahren ließ und die Kinder gehütet hat, letztes Jahr, im Februar die Chance, in Jerusalem zu sein, mit 40 Pastoren ungefähr. Und wir waren da eben auch an dieser Klagemauer. Das ist ja so ein Sinnbild für diesen Ort. Ja. Und ich muss sagen, diese Steine da, die ja ganz unten da noch sind, dieser Ort atmet schon noch etwas außergewöhnlich Brisantes, denn dort hat Gott seine Herrlichkeit offenbart, sodass die Priester nicht in den Tempel reingehen konnten. So voll war der von der Herrlichkeit Gottes physisch. Die konnten da nicht ihren Dienst tun. Ja, und da hat sich Gott, das ist schon was Außergewöhnliches. Ja, nur, das Problem war später, das Volk Israel hat versucht, ihn darauf festzulegen. Er sagt, ja, du bist ja da, wir haben ja den Tempel. Die Priesterschaft wurde immer oberflächlicher, die Könige wurden immer gottloser. Es wurde Götzendienst betrieben. Sie sind weggekommen von der klaren Verehrung ihres Gottes. Ja? Und da bekam der Tempel dann auch sozusagen seine Risse. Und das ist immer so, wenn man sich dann darauf verlässt, ja, auch bei Gemeinden ist das übrigens so, bei Kirchen, ja, wir haben ja hier diesen Dom, ja, der wurde wahrscheinlich irgendwann mal zu Ehren Gottes erbaut. Oder wir haben doch da dieses tolle, große Gemeindehaus. Ja. Wusstet ihr, dass es in Norwegen große Pfingstkirchen gibt? Also richtige Kirchen, die größten Kirchen in Norwegen, das sind Pfingstkirchen. Ja. Da passen so 3.000, 4.000 Leute rein. Große, große Kirchen, nur es gehen nur noch 400 hin. Aber die haben die natürlich zu einer Zeit erbaut, wo die Pfingster in Schweden eine Tageszeitung hatten, wo jeden Tag eine neue Zeitung rauskam von der Pfingstgemeinde in Stockholm, ja, Philadelphia-Gemeinde. Also das waren natürlich Paläste und große Gebäude zu Ehre Gottes, ja, aber das ist kein Automatismus, dass Gott auch wirklich da bleiben muss, wenn die Menschen sich in ihren Herzen von Gott abwenden. Und darauf nimmt das Neue Testament dann Bezug, Gott wohnt nicht in einem Tempel mit Händen gemacht. Ihr habt es doch gesehen, der salomonische Tempel, der wurde auch zerstört eines Tages. Ja, weil Gott gesagt hat, so mag ich eure Gottesdienste nicht mehr. Die haben immer noch Lobpreislieder gesungen, aber ihre Herzen waren inzwischen gar nicht mehr bei Gott. Und dann muss Gott das nicht segnen, dann muss Gott nicht sagen, ja, jetzt muss ich hier bleiben. Oh, die haben mir jetzt hier einen Tempel gebaut. Nein, Hesekiel sieht, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel rausgeht. Eine ganz krasse Vision. Die Herrlichkeit des Gottes geht aus dem Tempel raus und verlässt nach Osten, glaube ich, dann den Tempel. Was hieß das für den Tempel? Das Tempelgottesdienst ging weiter. Der Tempeldienst ging weiter. The show must go on, sagt man im Englischen. Die Show muss weitergehen. Whatever. Gott war schon längst weg. Aber der Betrieb geht immer weiter. Die Liturgie geht weiter, die Opfer gehen weiter, die Gebete gehen weiter, sogar die Psalmen. Das waren ja die Psalmen Salomos und Davids, die gesungen wurden. Die gehen weiter. Aber Gott ist nicht mehr da. Und das ist eine krasse Sache, dass wir also auch nicht von einer Form oder von einem Gebäude, von einem Automatismus ausgehen dürfen, wenn Gott irgendwo so eine Art zweiten Wohnsitz auf der Erde hat. Sondern dass es immer da ist, wo Menschen in Aufrichtigkeit und Wahrheit Gott anbeten und da ist sein Wohnsitz. Ja, wenn wir davon sprechen, wo wohnt Gott, ist natürlich die entscheidende Wende eingetreten, als Jesus Christus auf die Erde kam, als Gott in Jesus Mensch wurde, dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14, und es wohnte unter uns. Ja, da kommt die Wohnung. Und genau genommen steht ja sogar, sie zeltete unter uns. Das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Es schlug sein Zelt auf unter uns. In meiner Übersetzung steht es auch so. Ja, und bedeutet, dass das so ein Anklang an die neutestamentliche Zeltwohnung. Also im Alten Testament gab es dieses Zelt der Begegnung, das mitgereist ist mit Israel. Und jetzt ist Jesus quasi das Zelt der Gegenwart Gottes. Auch wenn ihr euch mal vorstellt, in dem Zelt waren die 10 Gebote und darüber die Cherubim. Und das sollte ja symbolisieren, dass Sühnung geschaffen wird durch die Opfer für all die Sünden, die das Volk tut, gegen die Gebote, die in dieser Lade drin sind, in der Bundeslade. Es gab ja die Bundeslade in diesem Zelt, da waren die Gebote. Und die Gebote, wenn man die dann gelesen hat, dann hat man ja gemerkt, oh, da hat das Volk dagegen gesündigt, da haben wir dagegen gesündigt. Und dann brachten sie Opfer, damit eben dieser Ausgleich da ist. Und so ist Jesus unser Opfer geworden für die Sünden. Ja? Für die Sünden, die die Menschen begangen haben. Deswegen passt das sehr gut, dass mit diesem Zelt, ja, dass er quasi die Zeltwohnung Gottes für uns im neuen Bund ist, weil er dann hier auf der Erde ist. Ja, und in Kolosser 2, Vers 9 heißt es, in ihm, also in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Den Vers muss man auswendig können. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ist sogar gleich wie bei Luther, ich glaube bei Elberfelder auch. Also körperlich ist die Gegenwart Gottes, die Fülle Gottes in Jesus anwesend auf der Erde. Kolosser 2, Vers 9. Kolossal. In ihm wohnt, also das ist die Wohnung Gottes auf Erden geworden. Jesus. Aber der war auch nicht nur in Jerusalem. Der war mal im Tempel, um den zu reinigen hauptsächlich. Ja, aber er war ganz viel unter armen Leuten, unter benachteiligten Menschen, unter verstoßenen Leuten, unter unfrommen Leuten. Also das war eine Neudefinition der Wohnung Gottes. Der Wohnung Gottes nicht als ein abgeschotteter, heiliger Raum. Oh, da dürft ihr nicht rein. Oh, Vorsicht, da ist in der Kirche, darf man nicht reden oder irgendwas berühren oder irgendwie so. Sondern Gott mitten unter den Menschen, die Wohnung Gottes mitten unter den Menschen. Das war in Jesus eine ganze Neudefinition, obwohl er so oft nicht angenommen worden ist. Aber die ihn angenommen haben, die ihn aufgenommen haben, die wurden zu Kindern Gottes. Ja? Und die tragen damit den Samen des ewigen Lebens in sich. Und das bedeutet, dass auch wir, wenn wir Jesus angenommen haben, eine Wohnung Gottes hier auf Erden sind. Glaubt ihr das?
Ja.
Die Wohnung, wir selbst, wir mit unserem sterblichen Körper, mit dem kaputten Bein, mit dem, was weiß ich, was haben wir alles so, wisst ihr selbst, was wir so haben. Ja? Erstmal in der Seele, dann auch vom Körper angefangen, in der Seele aufgehört. Wow! Gott hat sich uns als Wohnung erwählt. Woher weißt du das? Steht das irgendwo? Ja. Guck mal, Römer 8, Vers 9 und dann Vers 11. Kommt eben darauf an, ob wir diese Wohnung Gottes zum Ausdruck bringen lassen. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn tatsächlich Gottes Geist in euch wohnt. Also Gottes Geist will uns nicht nur einmal die Woche erfassen, so bam, da kriege ich so eine Keule der Gegenwart Gottes mal. Ja. Manche fallen ja sogar um. Habt ihr das auch mal? Hat das jemand immer erlebt? Unter der Gegenwart Gottes umgefallen zu sein? Ich habe es auch immer wieder mal erlebt, ist schon, manchmal wenn die Beine so butterweich, manche sagen, ja, der muss nach vorne fallen, zur Seite, keine Ahnung, da kann ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt, habe ich gar keine Zeit dafür, sondern ich habe einfach immer wieder mal gemerkt, dass die Beine einfach butterweich werden, das ist die Knie, ja, bei dir auch, gell? Die Knie, die werden dann weich, dann bist du weg, ja, naja, geht dann oft ohne Bruch ab, aber die Leute klappen halt auch schon mal in der Gegenwart oder zusammen. Aber es ist nicht so gedacht, dass wir dann mal am Sonntag oder mal einmal im Jahr auf einer Konferenz umgehauen werden von der Gegenwart Gottes und nur zu Besuch sozusagen den Geist Gottes bei uns haben, sondern er wohnt in uns. Glaubt durch die Taufe im Heiligen Geist, dass wir wirklich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wohnt Gottes Geist in uns. Das ist stark. Und das ist ein Kapital. Das ist ein Kapital.
Steht das schön in Vers 10.
Ja. Ja, und dann auch bei Römer, wenn wir auch noch zwei Verse weitergehen, da wird es nochmal gesagt, wenn aber der Geist von dem, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also nochmal, noch zweimal wird das noch extra gesagt, der Geist, der in euch wohnt. Der Geist, der in euch wohnt. Also der wird uns lebendig machen. Also haben wir sehr viel Glauben und Hoffnung auch für unser Leben eigentlich. Derselbe, der Jesus erweckt hat, der kann auch uns erwecken, da wo unsere Todpunkte sind, wo wir an unsere Grenzen gelangen. In 1. Korinther 3 wird es noch stärker auf die Gemeinde angewendet, auf die will ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Ja. 1. Korinther 3, Vers 16, genau dieselbe Formulierung. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, also das spricht ja über die Gemeinde. Das ganze Kapitel 3 geht ja über die Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ja, ich dachte, der Tempel ist in Jerusalem. Ja? Aber nein, da wo die Gemeinde des Herrn ist, da ist die Behausung und der Tempel Gottes als Wohnsitz, als zweiter, dritter, vierter Wohnsitz hier auf Erden. Heute an diesem Tag versammelt sich um die ganze Erde, um den ganzen Globus, in allen Erdteilen Menschen, zu seinem Namen und durch die Kraft des Heiligen Geistes vereint und loben den Herrn. Ist das nicht gewaltig? Und das ist da ist Gott auf der Erde. Gott wohnt durch seinen Geist, also sein erster Wohnsitz ist im Himmel, ja, da ist sein Thron. Ja, das wäre ja auch zu heftig, wenn Gott hier unten wohnen würde. Das würde die Erde, glaube ich, auch aus den Fugen heben. Ja? Also ist ganz gut, da ist sein erster Wohnsitz im Himmel. Aber durch seinen Geist wohnt er hier auf Erden. Und da ist hier also auch so ein Tempel. Interessant ist dabei, dass es immer in der Ihr-Formulierung steht. Bei Römer 8, der in euch wohnt, und hier auch der Geist Gottes, der in euch wohnt. Das ist interessant, da habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht. Klar wendet man das in der Seelsorge an, zum Beispiel, was weiß ich, die Leute sollen nicht zu viel irgendwas ihren Körper missbrauchen sozusagen, weil unser Körper ja ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja? Das stimmt auch, aber eigentlich ist es in der Mehrzahl formuliert, in der Mehrzahl. Und deswegen ist es gut, dass wir zusammenkommen. Es ist was anderes, ob ich alleine auf dem Fahrrad oder im Auto Gott erhebe, ist derselbe Gott, den ich preise, oder ob wir das als Gemeinschaft, als Gemeinde tun. Es ist was anderes. Wo zwei oder drei versammelt sind, da beginnt das. Aber auch in dem Sinn, dass wir zusammenkommen und dann erleben wie er in dem Wir, in dem Ihr seid der Tempel Gottes. Ich bin alleine, glaube ich, nicht der Tempel Gottes. So würde ich das nämlich im Gegenzug ausdrücken. Aber zusammen bilden wir Ein Raum für Gottes Gegenwart, ein Raum für Gottes Geist. Noch Epheser 2, da wird es auch so gesagt. Über die Gemeinde. Ja, wir begehren, dass Gott seine Gemeinde hier baut. Wir haben es vorhin gesungen, ja. Bau deine Gemeinde, wirke unter uns. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also Hausgenossen heißt auch Familienangehörige eigentlich. Ja? Vorhin wurde auch gesagt, die Gemeinde ist so eine Art Familie. Sie darf nur nicht so eine Kleinfamilie bleiben, sondern wird eine große Familie, ist eine Sippe, ist eine weltweite Großfamilie eigentlich. Und dann heißt es, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er muss immer schon der entscheidende Eckstein sein. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Da wird auch dieses Wort Tempel nochmal gebraucht. In dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir werden aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wo Gott sich niederlässt, wo Gott sich kundtut, wo Gott wohnt, wo er nicht nur zu Besuch ist, ja, sondern wo er wohnt. Es gibt ein Tischgebet, das ist nicht so wertvoll. Das heißt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Danach darfst du wieder gehen, wenn wir uns wieder streiten. Ja, also irgendwie oder so, als ob er was essen müsste oder so. Ich meine, das ist schön. Manche haben sogar einen leeren Stuhl, glaube ich, noch extra hingestellt in der Vorstellung, der Herr ist dann da oder so. Ist natürlich schon, von der Haltung her kann das eine sehr schöne, demütige Geste sein. Nur, er will ja wohnen bei uns. Ja. Muss ich auch fragen, immer wieder, hatten wir auch in deiner Predigt, glaube ich, wohnt Gott in allen Stockwerken unseres Hauses, in den verschiedensten Bereichen? Ja, und die Gemeinde, noch eine letzte Bibelstelle zum Thema Gemeinde, als Wohnung Gottes, 1. Timotheus 3. Da schreibt der Paulus ja an den Timotheus, Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. 15, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Interessant, diese Formulierung. Im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie man wandeln soll im Haus Gottes. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist tatsächlich gedacht als Ort Gottes. Und das verlangt mir Respekt ab vor dem, was wir hier tun, vor dem Dienen, aber auch voreinander. Ja? Egal, wie gut man sich kennt, auch in einer Familie, man kennt ja, wenn man sich lang genug miteinander Urlaub gemacht hat oder Freizeit verbracht hat oder gearbeitet hat, man kennt ja alle Stärken und Schwächen. Wo kennt man sich besser als in den Familien? Jeder weiß genau, wann wer in der Nase bohrt oder was auch immer. Ja? Was man so macht. Ja? Und das kann so dazu führen, dass der Respekt so ein bisschen runtergeht. Ach ja, der wieder. Ja, ich weiß genau, wir kennen uns. Ich weiß, wie der betet, wie der predigt, wie der singt, wie die das macht. Also wir haben da so, ja, und wenn wir aber das im Auge behalten, ja, es ist die Wohnung Gottes, es ist die Wohnung Gottes, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ist das Haus Gottes. Das verlangt mir Respekt ab. Gerade uns sterbliche, fehlerhafte Leute hat Gott erwählt, dass wir zusammengeformt unter dem Einfluss seines Geistes eine Wohnung Gottes sind hier auf Erden. So, jetzt aber ein letzter Wohnsitz Gottes. Ein letzter Wohnsitz Gottes. Das ist für mich, ich muss sagen, schon das Beeindruckendste unterm Strich. Jesaja 57. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Das ist das, dieses Unnahbare. Gott ist in einem Licht. Keiner kann ihm ans Schienbein treten. Ja? Keiner kann ihm irgendwie anspucken. Also Jesus haben sie angespuckt, den haben sie zu fassen gekriegt. Ja? Aber Gott wohnt in einem Licht, wo keiner hinkommen kann. Der ist jenseits von Gut und Böse. Der ist weit, weit erhaben, erhaben und der heilige Gott. Ja? Keiner kann seiner Heiligkeit einen Abbruch tun. Da wohnt er. Aber, das hat er Jesaja offenbart, ich wohne da in der Höhe und ich wohne noch woanders, nämlich bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Das ist doch erstaunlich. Wie, da wohnst du auch? Ich denke nur bei diesen tollen Leuten, bei diesen Perfekten, wo alles gut geht, bei diesen Cracks, es gibt ja so Glaubenshelden, ja, oder so Leute, so, die, wenn sie schon in den Raum reinkommen, dann fallen schon alle um, oder warum? Ist egal, also, es gibt so Geschichten, von Smith Wigglesworth, der steigt in den Zugabteil ein und setzt sich dahin und nach der Evangelisation und betet und dann ein anderer kommt rein und der fängt an zu weinen und tut Buße und hat doch gar nichts gesagt. Ja. Und da kommt so eine Überführung über den, weil er so die Herrlichkeit Gottes aus der Versammlung da mitgebracht hat. Und so. Also so stellen wir uns das oft vor. Ja. Aber Gott sagt, ich wohne bei dem, der zerschlagen und der gedemütigt ist. Das ist gewaltig. Das ist der barmherzige Gott. Wir glauben an einen barmherzigen und gnädigen Gott. Und den zieht es nicht nur allgemein in die Gemeinschaft mit den Menschen, haben wir ja von Jakob an schon gesehen, dass er sich immer wieder auf der Erde kundtut, sondern den zieht es hin, da wo sein Erbarmen gerufen wird oder da wo sein Erbarmen nötig ist, wo die Barmherzigkeit Gottes hinkommen muss, zu den Zerschlagenen, die fertig gemacht worden sind von anderen Menschen, die bedrückt sind von ihrer eigenen Schuld, von eigenen Fehlern. Am meisten ohrfeigt man sich ja für seine eigenen Fehler, noch gar nicht mal für die anderen. Ja? Und da zieht es den Herrn hin, so ist Jesus über diese Erde gegangen, immer zu denen hin, die zerschlagen, die gedemütigt waren, da wohnt Gott, da wohnt Gott. Ist das nicht tröstlich? Das hat mich in meinen tiefsten Stunden, hat mich das getragen, muss ich sagen, dass ich gemerkt habe, Gott weicht keinen Zentimeter von mir, obwohl ich mich derartig mies und kaputt und daneben fühle. Und abgelehnt natürlich und so weiter und so weiter. Und dann kommt dieser Trost Gottes, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir. Und warum macht er das? Ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott hat damit natürlich was vor, seine Gegenwart verändert. Die Wohnung Gottes bei uns, sie verändert uns. Die rückt die Dinge zurecht, die gibt uns, haucht uns neues Leben ein. Ja, den Geist wieder beleben. Die gibt uns Motivation, die gibt uns neuen Lebensmut, neue Lebenskraft, neue Perspektive, neue Energie. Das ist eigentlich auch der Dienst Jesu gewesen, wenn er mit Menschen zu tun hatte. Ja, wir sehen oft, dass er sie geheilt hat und dies und jenes, aber er hat ihnen neues Leben, neuen Odem eingehaucht. Ja. Und so wohnt er, das sollten wir mitnehmen, er wohnt bei denen, die zerschlagen sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ganz oft bei Menschen auch in unserer Umgebung ganz nahe eigentlich sein will. Ja, wenn wir auch mal fragen, wo sind auch Menschen in unserem Umfeld, ja, die vielleicht in dieser Weise gedemütigt sind, zerschlagen sind, wo Gottes Barmherzigkeit hin will, wo Gott wohnen will. Ja, dann sollten wir ihnen die Gegenwart Gottes dort hinbringen, weil das ist sein Herz, weil das seine Gesinnung ist, die Gesinnung Gottes. Manchmal vielleicht ganz abseits von Gemeinde, von Kirche, von dem heiligen Ort Jerusalem oder dem Tempel, aber da natürlich auch. Ja. Ich fasse zusammen, seit Jesus also die Wohnung Gottes auf Erden neu gestaltet hat, ist die Wohnung Gottes mobil und ist auch unter uns gegenwärtig. Gott ist sozusagen in das mobile Zelt zurückgekehrt, indem er auch uns als Wohnung erwählt hat, ja, und geht mit uns auch durch diese Welt und wohnt in uns. Die Gemeinde ist dafür unsere Auftankstation, weil Gott sich da besonders manifestiert auch, als Haus Gottes, als Wohnung Gottes im Geist. Aber wir sind auch berufen, eben für unsere Umgebung auch diese Wohnung hinzutragen, da auch ihnen Licht zu bringen, den Menschen in unserer Umgebung. Schön ist natürlich, wenn all das zusammenfällt. Jetzt haben wir viele Dinge zusammengetragen, wo Gott wohnt. Ja. Aber es kann ja sein, dass das zusammenfällt. Also, dass Gott bei den Zerschlagenen wohnt und Gedemütigten in der Gemeinde, im Lobpreis, ja, und im Geist der Menschen, die den Geist Gottes empfangen haben. Das kann natürlich auch alles intensiv zusammenfallen. Das zieht Gottes Gegenwart an. Und da haben wir großen Glauben, große Erwartung auch für das, was Gott in unserer Mitte auch tun wird, auch in der Zukunft. Und ja, als Manifestation dessen, möchte ich mal sagen, so kann man das nämlich auch verstehen, feiern wir auch dann das Abendmahl. Was eine Manifestation dessen ist, dass Gott hier in unserer Mitte ist, dass er hier seine Wohnung genommen hat. Ja? Warum nehmen wir Brot und das Gewächs des Weinstocks in uns auf? Weil es manifestieren soll, dass Gott in uns wohnt, dass er Gott in uns lebt, dass wir ihn in uns haben. Und wir machen Raum dafür in der Erwartung, dass er uns dadurch segnet und aufbaut. Amen.